Ja, hallo zusammen, wir sind wieder am Start im Deathloved Podcast und heute nochmal zu uns bei Gast Stefan Hochdörfer von der BitExpert AG. Ja, du willst jetzt nicht nochmal versprechen, hatten es am Ende der letzten Folge. Und wir wollen gerne nochmal drüber reden mit dem Stefan, wie es eigentlich, ja, eine Aktiengesellschaft AG irgendwie, wie ist das so aufgebaut? Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so üblich in der Branche, vielleicht, das wäre nochmal so ein spannender Punkt. Da wollen wir nochmal reinschauen. Und vor allem, Stefan ist noch unterwegs als Speaker und hat damit schon ganz viele Erfahrungen gesammelt. Zuletzt hat man erfahren, er war irgendwie auch schon in Korea unterwegs. Und da wollen wir gerne nochmal ein bisschen mehr einsteigen. Also, starten wir direkt in die nächste Runde. Alex, hast du direkt eine Frage an Stefan?
Genau, also Unternehmen haben wir jetzt gehört, ist eine AG, die BitExpert AG. Und so wie ich das jetzt ja in der Vorbereitung herausfinden konnte, ist die BitExpert AG ja aus verschiedenen Unternehmen irgendwie jetzt zusammengegangen. Klar, wie immer irgendwie beginnt man mit einer GbR und hat dann irgendwie, man wächst und. Und am Ende tut man sich vielleicht auch zusammen und gründet eben was Größeres. Und da wäre natürlich jetzt für mich die Frage erstmal, wie läuft so ein Merch eigentlich dann am Ende ab? Ja, also wie schafft man das, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen? Und welche Vorteile und auch vielleicht auch Nachteile kannst du irgendwie mal mit einbringen, so eine AG eigentlich hat?
Genau, also wie du es schon richtig erkannt hast, wir haben 2003 gestartet als ganz klassisch als GbR, weil wie soll ich sagen, wir hatten ad hoc den ersten Kunden und brauchten relativ schnell mal eine Struktur, bei der wir dann auch Rechnungen schreiben können. Und dann war natürlich die GbR dann irgendwie am naheliegendsten. Haben das irgendwie auch 2, 3 Jahre dann durchgezogen und dann war halt irgendwie auch klar, wir wollen größer werden, wir wollen wachsen und dann ist halt so mit einer Personengesellschaft vielleicht ein bisschen schwieriger, auch was so Haftungsthemen angeht, ne? Weil mit der GbR bist du ja voll haftend mit deinem Privatvermögen. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer so cool und gewünscht. Und dann haben wir uns relativ lange überlegt und eingelesen, was machen wir denn? Also war natürlich irgendwie klar, es wird eine Kapitalgesellschaft, dann ist natürlich GmbH am naheliegendsten. Wir haben Szenarien mit GmbH und Co. KG durchgespielt, auch mit mehreren GmbHs und dann einer KG quasi, also weil wir verschiedene Geschäftsbereiche haben wollten, oder es auftrennen wollten nach verschiedenen Geschäftsbereichen. Und das Thema AG kam dann relativ spontan noch in die Runde mit rein, weil wir hatten damals einen Kunden, der investieren wollte in den neuen Geschäftsbereich. Und der sagte halt, ich habe hier halt noch so eine AG rumliegen, die habe ich mal gebraucht für was und die ist jetzt quasi inaktiv, die könnt ihr nutzen und dann kann es halt direkt losgehen. Und da haben wir gesagt, okay, ja, warum nicht? Klingt nach einem spannenden Konstrukt. Damals natürlich auch so ein bisschen mit der Idee im Hinterkopf, AG Aktiengesellschaft, ich kann halt meine Mitarbeiter halt auch direkt beteiligen an der AG. Was wir dann aber so nicht umgesetzt haben, weil das ein paar rechtliche Probleme gibt. Weil ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich gebe einem Mitarbeiter Aktien, wenn er anfängt bei uns und der Mitarbeiter kündigt, dann kann ich die Aktien nicht zurückfordern. Ich müsste sie halt aktiv zurückkaufen. Also das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Der Mitarbeiter arbeitet bei uns und er hat halt Anteile an der Firma,
Kann quasi nicht gekoppelt
was
werden, ne?
halt Ja, richtig, genau. Was halt dazu führen könnte, dass ich halt dann irgendwie nach 10, 20 Jahren dann einen Haufen Leute dann in der Hauptversammlung halt anwesend habe, die ich vielleicht nicht mehr ganz so gut finde oder die vielleicht auch noch
Oder
gegen die
umgekehrt.
Interessen der BitExpert entscheiden, ne? Kann ja dann auch passieren. Von daher haben wir das Modell dann relativ schnell wieder, oder das heißt relativ schnell, das war natürlich schon ein längerer Prozess irgendwo dann verworfen und haben das Thema dann irgendwie anders gelöst. Was man auch bedenken muss oder was bei uns anders ist, wir sind eine kleine AG, das heißt, wir sind halt nicht öffentlich an der Börse gehandelt. Das heißt, die Aktien gehören nur den drei Gründern oder vier Gründern, und sonst halt niemandem. Heißt, niemand kann halt irgendwie jetzt Anteile erwerben, außer wir wollten das. Von daher ist der Unterschied im Verwaltungsoverhead zu einer GmbH gar nicht mal mehr so groß. Also klar, man muss seine Hauptversammlung machen. Es gibt einen Aufsichtsrat mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der ich auch bin. Eigentlich alle Parteien, die irgendwo beteiligt sind, sind entweder halt Vorstand oder im Aufsichtsrat. Also auch das können wir zum Glück dann relativ überschaubar halten. Da ist jetzt kein Riesen-Effort dahinter. Von daher ist das jetzt auch gar nicht mal so viel mehr Aufwand, wie man es vielleicht denken würde, was das Thema angeht.
Das klingt jetzt für mich so, als wäre eigentlich eine AG vom Aufwand her, von der Verwaltung, Organisation her, eigentlich analog einer GmbH schon vom Aufwand her gleichzustellen, nur genau. Dass ihr eigentlich die Möglichkeit hättet, euch relativ schnell auch zu öffnen für andere.
Das ist richtig, ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten von Aktien, die man dann ins Spiel bringen könnte. Oder haben wir uns nie damit beschäftigt, wie viel Aufwand es jetzt wirklich wäre, unsere AG jetzt an die Börse zu bringen, wenn man das so sagen kann. Aber ich denke, dass der Aufwand dann tatsächlich irgendwie überschaubarer wäre, als wenn man jetzt sagt, man hat eine GmbH, die man dann irgendwie vielleicht umwandelt und dann an die Börse geht. Genau. Immer mal wieder stand die Überlegung im Raum, vielleicht zurückzugehen auf eine GmbH, um sich halt diesen minimalen Overhead zu sparen. Aber wir kamen dann immer zum Schluss, dass es halt eigentlich wirklich unsinnig ist und uns auch keinen Vorteil irgendwo bringt. Von daher haben wir es bei der AG belassen. Und auch so jetzt nach irgendwie 15, 16 Jahren klingt halt schon geil mit Expert AG, das muss man halt schon sagen.
Absolut.
Hat natürlich auch so ein paar Nachteile, ne? Also gerade wenn du da so einen Verkäufer halt vor dir sitzen hast, der denkt natürlich geil, AG, da kannst du nochmal ordentlich auf die Tube drücken, was vielleicht Lizenzkosten angeht. Oder du sitzt halt im Bewerbungsgespräch und der Bewerber denkt halt, na, ist ja eine AG, ne? Die werden halt schon Kohle haben ohne Ende, da kann man vielleicht noch ein bisschen höher pokern. Das sind halt dann so die Nachteile irgendwie so im Daily Business, aber ansonsten ist eigentlich alles cool.
Ja, spannend. Also tatsächlich, man hört es nicht so oft. Es gibt ein paar, die mir einfallen, aber umso spannender auch, wie, ja, was das für euch eigentlich bedeutet. Okay.
Genau, und der Merger, den ihr angesprochen habt, der lief eigentlich relativ überschaubar ab, weil es jetzt tatsächlich auch gar nicht so viel zu mergen gab irgendwo oder der Aufwand da wirklich überschaubar war. Also wir sind mit der Firma Enaxio zusammengegangen vor ein paar Jahren. Das ist eine Managementberatung hier in Deutschland. Ein paar Mann, von daher ließen die sich relativ easy dann integrieren. Die Kollegen haben noch einen Standort in Rumänien mit eingebracht ins Boot, was damals auch ganz, ganz interessant war, was das Thema Hiring halt angeht. Einfach nochmal eine zweite Base zu haben irgendwo, wo man eventuell dann auch mal Leute findet. Genau, jetzt sind wir in Summe irgendwie knapp 70, 80 Mitarbeiter. Knappe 30, glaube ich, hier in Deutschland und der Rest dann in Rumänien. Der Großteil der Kollegen in Rumänien arbeitet für andere Kunden, IBM beispielsweise. Wir haben jetzt aber auch in den letzten 6 Jahren halt bestimmt 15 Mann und Frauen, die halt dann BitExpert in unseren Projekten unterstützen und auch wirklich integriert sind in das BitExpert Deutschland-Team. Genau, also läuft mittlerweile echt gut.
Du hast ja eben auch angedeutet, dass du jetzt Aufsichtsratsvorsitzender bist. So, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen in deinem Daily Business, beziehungsweise was sind da so deine Aufgaben oder was fällt da an Arbeit für dich an?
Genau, so eine AG braucht halt einen Aufsichtsrat und dementsprechend auch einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und wir als Gründer in der initialen Gründungsphase haben gesagt, das soll halt idealerweise noch einer von uns dreien damals machen. Und der eine Kollege dann eben den Vorstandsjob gewählt hatte, der andere einen anderen Part, dann blieb so ein bisschen an mir hängen, das Thema zu übernehmen. Wie gesagt, da wir das alles sehr klein halten können aktuell noch zum Glück, dadurch, dass wirklich alle Gründer und alle Leute, die aktiv an der Firma arbeiten, auch in den entsprechenden Gremien drin sind, ist diese Aufsichtsratstätigkeit tatsächlich eher überschaubar zu managen. Du musst halt alle paar Monate mal ein Meeting machen im Aufsichtsrat, dann sind die Vorstände da und geben so ein bisschen Einblick halt ins Tagesgeschäft, was passiert gerade, wo gibt's Probleme, wo müssen wir vielleicht aufpassen, genau, und dann beraten oder dann berät das Aufsichtsratsgremium natürlich und ich als Vorsitzender habe die die leidtragende Aufgabe, natürlich das Ganze zu dokumentieren und am Ende meinen Stefan dann darunter zu setzen, dass das alles seine Ordnung hat. Das sind eigentlich so meine Tätigkeiten da in dem Umfeld. Auch da sind wir schon länger dran zu schauen, dass wir den Aufsichtsrat ein bisschen, sag ich mal, größer bauen und Leute finden, die uns da halt aktiver supporten können in dem Bereich, auch durch ein Netzwerk, vielleicht dann Aufträge, Kunden, wie auch immer, ranbringen. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, da halt die sinnvollen Leute zu finden, die da wirklich dann auch voranbringen können und dann auch einen Mehrwert schaffen irgendwo. Mhm.
Du hast ja das Thema, ja, also war jetzt dein letzter Satz quasi, Leute finden. Wie handelt man denn jetzt überhaupt so eine Menge an Leuten, die ihr jetzt habt und schafft das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen? Ich habe jetzt irgendwie rausgehört, dass ihr so drei Leute seid, die jetzt, ich sag mal, die Federführung oder die Geschäftsführung, nenne ich es jetzt einfach mal, innehaben. Und wenn da jetzt 77 weitere Hansels unter euch sind, wie bekommt man das alles unter einen Hut, dass alle happy bleiben, dass ihr sagt, okay, die Weiterbildung ist irgendwie am Start oder auch ein Thema wäre ja Bewerbungen. Bildet ihr aus zum Beispiel, ja? Habt ihr sowas auch auf dem Schirm oder wie findet auch die Art Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Deutschland auch statt, ja?
Genau. Da ist natürlich jetzt viel Geschäftsgeheimnis und da kann ich jetzt hier nicht viel groß dazu
das,
erzählen.
Was du sagen kannst, natürlich.
Ja, alles gut. Nein, nur Spaß. Tatsächlich muss man sagen, von den 70, 80 Mitarbeitern, die wir haben, ist es ja hälftig etwa Deutschland und Rumänien. Die Kollegen in Rumänien sind natürlich komplett autark. Mit dem Tagesgeschäft haben wir deutschen Gründer, nenne ich es jetzt mal, eigentlich gar nichts zu tun. Das läuft einfach vor sich hin. Von daher haben wir maximal mit so 30 Mann zu kämpfen, was jetzt aber auch schon hier und da vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber das kriegt man auch ganz gut eigentlich hin, was das Thema angeht. Also wir sind im Leadership-Team, so nennen wir das halt, vier Personen. Drei der Gründer und noch eine vierte Person, die auch schon sehr, sehr lange bei uns ist und da entsprechend tief in den ganzen Themen drinsteckt. Im Moment ist es so, dass wir das Ganze auf zwei Teams, wir nennen das Ganze Tribes, aufgesplittet haben, also Tribes aus dem Spotify-Modell, aber ein bisschen anders dann bei uns umgesetzt. Und die managen quasi das Tagesgeschäft mit ihren 10, 15 Mann, je nachdem, oder das Tageskundengeschäft. Und dann haben wir halt noch ein paar außenrum, halt Office-Management, IT-Administration, HR, was man halt dann noch so braucht, die dann so ein bisschen autarker unterwegs sind. Genau. Ausbildung, hattest du gefragt, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber eher selten. In der Regel immer dann, wenn jemand zu uns kam, aktiv, wir den vielleicht auch schon kannten über gemeinsame Bekannte und wir dann einfach auch gesehen haben, dass der Drive stimmt, dass es funktioniert. Also wir hatten in der Anfangszeit der BitExpert waren wir Teil des BASF-Ausbildungsverbundes. Die BASF hat ja, dadurch, dass sie eine sehr große Firma ist und sehr viel ausbilde jedes Jahr, dann auch die Pflicht auszubilden und schafft es halt nicht, die ganzen Ausbildenden selbst auszubilden. Deswegen gibt es quasi Partnerfirmen, die quasi zuarbeiten, was die Ausbildung angeht, und hatten damals so einen 16-jährigen Jungspund an der Hand. Matthias und ich, wir waren jetzt auch nicht unbedingt viel älter. Das war dann teilweise schon etwas challenging, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben es trotzdem ganz gut hingekriegt und er hat sich wirklich gut entwickelt, aber war dann teilweise schon schwer. Und aus dem Learning heraus haben wir gesagt, es macht halt für uns nur Sinn, Leute auszubilden, die, keine Ahnung, schon irgendwie einen Abschluss haben, ein Abitur gemacht haben oder vielleicht angefangen haben zu studieren und merken, es funktioniert halt irgendwie nicht und sie wollen dann doch Ausbildung machen. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht und es hat auch echt gut funktioniert. Wir arbeiten auch recht intensiv mit der Hochschule in Mannheim zusammen, haben da immer regelmäßig Studenten, die halt Praxissemester, Bachelorarbeit, Masterarbeit machen oder wir werden es in diesem Jahr auch wieder betreuen. Es gibt ein sogenanntes SEP, das Softwareentwicklungsprojekt, wo die Studierenden vom, ich glaube, dritten oder vierten Semester mit uns als Firma, als externen zusammenarbeiten und ein Projekt umsetzen, dass die Studierenden halt auch mal lernen und sehen, was muss ich überhaupt so machen, wenn ich in so einem Kundenprojekt drin bin. Also sie müssen halt wirklich die komplette Projekt, also Kundensteuerung, Projekt umsetzen, Abschlusspräsentation, also wirklich all in all innerhalb von einem Semester machen. Immer ganz spannend, das machen wir, glaube ich, auch zum dritten oder vierten Mal jetzt schon. Also da versuchen wir immer schon viel zu machen. Das hat uns in der Anfangszeit auch wirklich gut getan, mit Studenten zusammenzuarbeiten, sie auszubilden, sie zu übernehmen, einzustellen. Also das ganz ursprünglichste BitExpert-Team, das waren fast alles oder eigentlich alles Studenten, die wir über die Zeit halt zusammengewürfelt hatten und da dann auch ordentlich Gas gegeben haben. Also das war mega spannend zu den Zeiten. Ja.
Ja, super cool. Kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor. Tatsächlich. Oder ein Konzept, was man auch vielleicht so, ja, was auch einfach funktioniert. Also gerade irgendwie so das Thema mit Leuten zu arbeiten, natürlich, die auch schon so ein bisschen Ahnung vielleicht haben von dem Thema, die wirklich, wo man weiß, okay, die kann man hier ein bisschen mit, ja, man kann sich gegenseitig so ein bisschen befeuern. Das merkt man dann schon. Das ist ein anderes. Macht Spaß einfach, sagen wir so.
Schön. Auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht wollen wir das Thema BitExpert so ein bisschen verlassen. Wäre jetzt so mein Eindruck, Alex, oder hast du noch eine Frage? Dann würde ich mal gucken. Wir hatten jetzt noch das Thema Richtung Events. Du hattest jetzt schon angesprochen, ich glaube, die User Group, da bist du sehr aktiv, irgendwie Frankfurt und Mannheim. Vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, was da so auch die Aufgabe sind. Vielleicht der eine oder andere weiß noch gar nicht, was einen da so erwartet auf einer User Group.
Genau. Also User Group ist ein Thema, was mich jetzt auch schon bestimmt 20 Jahre lang verfolgt. Bin da auch eher so durch Zufall reingerutscht. Ein guter Bekannter, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, war mal irgendwie 2003, 2004 bei der Frankfurter PHP User Group und irgendwie einen Tag später mich angerufen, das war total geil, da musst du unbedingt hin. Das war so cool, damit mit den Leuten zu reden. Und ich so, okay, will ich jetzt wirklich irgendwie 80, 90 Kilometer nach Frankfurt ballern, einen Weg und dann abends irgendwie zurück, weiß ich nicht. Und dann hat er mich dann doch irgendwie da ein bisschen reingequatscht und dann habe ich da meinen allerersten Vortrag gehalten. Wir haben damals zur Anfangszeit von BitExpert uns mit Softwaregeneratoren beschäftigt, die quasi, wo der Kunde anhand von einer sogenannten domänenspezifischen Sprache sich seine Applikation selbst zusammenklicken kann, quasi. Und das habe ich da im Vortrag gehalten und war mega cool. Wir waren danach irgendwie essen bei irgendeinem Inder oder so und da über alles Mögliche gequatscht. Und ich kannte das ja auch nicht. Ne? Also davor war ich ja in PHP-Foren unterwegs, ne? Also Twitter, bevor es cool war oder so. Oder was es da sonst noch so gab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dachte eigentlich, ja, ich kenne ja alles, was in der PHP-Welt los ist. Ne? Ich bin da auf den ganzen Newsportalen unterwegs und lese da kreuz und quer, aber halt auch mal mit Leuten zu reden, die das halt wirklich einsetzen und zu sehen, halt, was sind deren Probleme und was machen die den ganzen Tag. Das war halt extrem cool. Und das hat mich halt so ein bisschen gehuckt und dann bin ich eigentlich regelmäßig zur User Group nach Frankfurt gefahren, irgendwie alle Monate oder alle zwei Monate, je nachdem, wie es war. Und dann ich glaube 2007 oder 2008 hat der Organisator, der das damals veranstaltet hat, dann gesagt, okay, ich kann nicht, ich muss mich jetzt auf andere Dinge fokussieren und dann war das Ding quasi erstmal tot. Und wurde dann irgendwie so 2010 oder 2011 wiederbelebt und in der Zeit, wo es tot war, habe ich eigentlich gar nicht gemerkt, was mir fehlt, aber also als es dann wieder losging, war dann so, es war eigentlich schon eine coole Zeit und hab da eigentlich echt was vermisst und dann irgendwie wieder zwei, drei Jahre später war einer der neuen Organisatoren, hat dann gesagt, pass auf, persönlich habe ich genug andere Themen gerade an der Backe, ich habe keine Zeit mehr, macht das ohne mich weiter und der Andreas Heigl, der es seit der Zeit übernommen hat, dem habe ich halt gesagt, pass auf Andreas, wenn du mich brauchst irgendwie, ne, ich bin da, ich bin jetzt auch so ein bisschen in dieser Speaking-Welt unterwegs, ich kenne ja auch Leute, wir kriegen da schon ein paar Leute rangekarrt, weil ich eigentlich auf keinen Fall will, dass das User Group halt nochmal stirbt. Das war irgendwie so, ich will sie irgendwie am Leben halten, weil ich sehe da einen extremen Mehrwert, sich halt einfach zu treffen, sich zu Themen auszutauschen, zu quatschen, zu sehen, was machen andere, wie machen es andere, oder dann auch mal Leute einzuladen, die vielleicht ein bisschen bekannter sind und einfach von denen zu hören, was machen sie so gerade und wie funktioniert das alles. Und das halt alles kostenlos, muss man ja auch sagen. Das ist keine Konferenz, wo du halt viel Kohle zahlen musst. Du gehst einfach nur abends hin, hast eine schöne Zeit, lernst was, kriegst im Best Case noch irgendwie Pizza und Bier. Was gibt's Besseres, ne? Und dann, genau, seitdem bin ich da in Frankfurt als Organ oder Co-Organisator aktiv. Und dann hatten wir irgendwie vor Jahren dann mal in Mannheim ein Event und dann kam Bekannte auf mich zu und fragte mich so, warum gibt es eigentlich keine Usergruppe in Mannheim? Ja, gute Frage. Und dann sind wir da schnell zum Schluss gekommen, dann lass uns das doch mal machen. Und dann haben wir da 2016, was glaube ich im Dezember, da mal losgelegt und extrem viel Zulauf bekommen. Und seitdem betreue ich halt dann auch die Mannheimer User Group immer im Wechsel. Das heißt, die ungeraden Monate ist Frankfurt dran, die geraden Monate ist Mannheim dran. Weil ich gesagt habe, ich krieg's definitiv nicht hin, dann zwei User Groups in einem Monat zu organisieren. Das wäre dann selbst für mich ein bisschen arg. So jeden Monat eine ist okay, kriegt man hin, aber mehr funktioniert dann auch nicht. Genau. Genau, was passiert da? Also normalerweise sind es immer zwei Vorträge, die gehalten werden von entweder halt jemand Lokalem aus der User Group oder dann halt jemand, der zukommt aus irgendwo Deutschland oder vielleicht sogar Europa irgendwie. Zu den unterschiedlichsten Themen, die halt uns PHP-Entwickler irgendwo bewegen. Also alles von Datenbanken, Event-Sourcing, Frameworks, whatever. Also kann wirklich alles dabei sein irgendwo. Genau, das ist so die Idee und das Konzept dahinter.
Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Ich weiß noch, in Darmstadt gab es das dann ja auch.
Ja, genau. Die Darmstädter hat natürlich das Problem, dass sie natürlich genau in diese Corona-Zeit halt reingerutscht sind. Das war halt dann richtig ungünstig. Und im letzten Jahr ist, glaube ich, auch gar nichts passiert in der Richtung. Ist echt schade. Ich hoffe, sie finden da mal wieder den Drive irgendwo. Die Corona-Zeit, die war natürlich mega spannend, ne, dadurch, dass es online war. Konnten natürlich Leute aus ganz Deutschland, Europa oder weltweit irgendwie teilnehmen als Teilnehmer oder als Speaker. Das war natürlich mega, mega cool irgendwo. Zu unseren Hochzeiten hatten wir irgendwie, glaube ich, 70, 80 Mann im Chat oder im Zoom-Call. Das war natürlich mega geil. Weil es ein, zwei Mal sogar eine Bekannte aus Japan hat sich eingewählt. Bei der war es dann irgendwie morgens um 3 oder 4 und konnte scheinbar nicht schlafen und dann ist sie dann mal online gegangen. Das war natürlich so mega das Achievement. Und wir haben es natürlich auch geschafft, da mal Leute halt Vorträge halten zu lassen, die halt nicht so einfach nach Frankfurt oder Mannheim halt kommen können, was halt auch nochmal mega der Vorteil war oder ist. Vorteil von Frankfurt ist halt natürlich total der Flughafen. Jedes Mal, wenn ich über Twitter oder so gesehen habe, dass jemand aus meiner Speaker-Bubble halt irgendwie in Europa bei einer Konferenz ist, habe ich denjenigen halt angeschrieben, gefragt, pass auf, kriegst du es irgendwie hin, dass die Konferenz dir einen Flug halt bucht über Frankfurt und du kannst halt irgendwie noch eine Nacht irgendwie in Frankfurt sein. Ich zahle ja auch das Hotel, alles cool. Dann machen wir da ein Meetup und das hat halt, also wir hatten halt echt die, wen hatten wir alles? Wir hatten den Chris Hartjes, ne, Grumpy Programmer, der halt über Testing spricht. Wir hatten Anna Filina aus Kanada, die halt irgendwie dann auch über irgendwie Refactoring oder so spricht. Vor Jahren, wie hieß er denn, der Rabbi, Code Rabbi, der da mal so eine World Tour gemacht hat an Meetups, der war dann irgendwie hier in der Nähe und gesagt, okay, komm vorbei, wir kriegen das irgendwie hin. Also das war schon cool. Das Ding war halt immer so ein, zweimal im Jahr halt so jemand Bekanntes zu haben, der dann auch die Teilnehmer dann ranlockt. Und wir haben zum Glück noch gute Connections zu Darren Cooper, der halt original dann das Meetup quasi aufgebaut hat irgendwo. Der arbeitet jetzt bei der Deutschen Bahn. Der hat uns dann immer klar gemacht, hier Frankfurt, Deutscher Bahntower, ganz oben, 30. Stock. Da war halt dann mal wirklich die Party ab. Also das ist dann halt immer so was Spezielles dann irgendwo gewesen, wo du sagst, okay, wenn ihr jetzt kommt, ne, dann kriegt ihr auch die krasseste Location, die wir in petto haben. Also das war dann immer ganz spannend und spaßig.
Sehr cool, das klingt wirklich sehr gut. Auch wie ihr das dann organisiert habt, eigentlich auch spannend, dass da ja auch so viele Speaker, die vielleicht eine volle Agenda hatten, auch gesagt haben, ey, guck mal, ich komme jetzt zu euch vorbei, ne?
Ja, wobei das, also weiß ich aus eigener Erfahrung, ist natürlich dann immer einfacher und weniger aufwendig, zu einem Meetup zu fahren versus ich fahre zu einer Konferenz. Ne, weil wenn du zu einer Konferenz fährst, dann sind es halt mal locker 2, 3 oder sogar vielleicht sogar 4 Tage, die du halt dann wirklich weg bist. So ein Meetup, da fährst du halt mal dann tagsüber hin, hältst den Vortrag abends und im Worst Case übernachtest du halt und da fährst du am gleichen Abend zurück. Also vom Zeitaufwand ist das natürlich dann deutlich angenehmer irgendwo. Aber klar, du brauchst halt die verrückten Leute wie ich, die dann halt dann durch die Gegend fahren für so einen Kram irgendwie, was auch nicht immer einfach zu finden ist.
Als Pendant dazu veranstaltest du, glaube ich, beziehungsweise mit BitExpert ja noch die Unconf.
Was das ist richtig
da genau. So der Unterschied zwischen beiden Formaten und für welches würdest du dich entscheiden, wer jetzt die Speech Snack Folge noch nicht gehört hat?
Wieder die ganz fiesen Fragen hier. Genau, also Unkonferenz ist ein Barcamp, heißt, das ist quasi eine Konferenz oder eine Veranstaltung ohne ein festes Programm. Also wenn du jetzt auf eine IPC-PHP-Konferenz fährst, dann weißt du ja schon Monate im Vorfeld, ne, welche Speaker sind da, was sind die Zeitslots und was sind die Talks und kannst entsprechend planen. Bei der Unconf ist es so, du kommst halt morgens an als Gast und du weißt gar nicht, was passiert. Weil was passiert, hängt quasi an dir als Gast. Ja, also die Idee dahinter ist, also wir machen es ein bisschen anders. Wir haben halt morgens immer eine Keynote, die ist halt fix, die ist halt im Vorfeld schon bekannt. Das fand ich immer cool, so als Attention-Getter irgendwo. Und danach geht es halt in die Session-Planung. Dann wird halt jeder im Auditorium gefragt, kannst du irgendwas vortragen, möchtest du irgendwas vortragen? Dann wird das Thema kurz vorgestellt und dann wird das Thema gevotet. Und die Themen mit den meisten Stimmen, die sind halt Teil der Agenda und werden dann entsprechend verplant. Also du weißt halt morgens nicht, über welche Themen du was hören wirst.
Ob du selbst einfach Teil des Ganzen bist scheinbar.
Ob du selbst teilnimmst, ja, richtig, genau. Was halt irgendwo auch mega spannend ist, weil du kommst abends mit mehr Wissen raus, als du morgens gegangen bist und vielleicht auch mit mehr Wissen, wo du gar nicht gedacht hättest, dass du es dann weißt. genau. Ist auch geboren, also in der Anfangszeit, wo ich das Konferenz-Speaking-Thema gemacht habe, war ich auch paar Mal eben auf so Barcamps unterwegs, damals eher so touristisch geprägte Barcamps und fand das Format halt irgendwie mega geil. Und eigentlich hätte ich gerne hier in Mannheim eine Konferenz veranstaltet, aber ich durch meine Kontakte weiß ich halt A, wie teuer das ist und mit wie viel Geld du da in Vorleistungen gehen musst, ohne dass du weißt, ob du es überhaupt reinbekommst. Ich habe immer gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Also das ist, wir hatten mal kurz den Gedanken auch mit der Frankfurter User Group, dass wir mal eine PHP-Konferenz in Frankfurt machen und haben da mal die Preise, ich glaube im Palmengarten heißt das, erfragt, die Tagessätze und leckt mich am Arsch. Das war dann der Ausschlag, da direkt zu sagen, okay, wir lassen es dann doch mal.
Wir machen es online.
Ja, genau, wir machen es mal irgendwie anders. Und bei der Unconf ist es mal so, wir sind auch in den ersten 2, 3 Jahren natürlich da naiverweise rangegangen, gesagt, pass auf, wir haben ja die Räumlichkeiten in Mannheim, ne, wir müssen einfach nur ein paar Leute einladen, ein bisschen Essen bestellen, dann wird das ja alles, dann ist das irgendwie ganz cool. Das wurde dann über die letzten 10 Jahre deutlich professionalisierter und deutlich arbeitsintensiver und alles irgendwie größer, weiter und so weiter. Aber es ist natürlich immer noch, also es ist eine extrem coole Variante und wir haben da, glaube ich, im Moment auch eine extrem coole Community aufgebaut, die halt immer wieder kommen. Also wir haben bestimmt immer so 50-70% an Leuten, die halt schon mal da waren und dann der Rest ist dann einfach jemand Neues, der zum ersten Mal dabei ist. Und es ist halt jetzt auch nicht großartig themengebunden. Ne? Also wir sagen halt mal grob zur Webentwicklung, Softwareentwicklung, also der ganz grobe Rahmen, aber es kann halt wirklich jegliche Programmiersprache sein. Das kann auch mal sein, wenn jemand sagt, ich hätte mal irgendeinen Bock auf irgendwie ein Projektmanagement-Thema, weil mir das irgendwie gerade am Herzen liegt. Oder Fabian Blechschmidt war im letzten Jahr bei der Unconf und hat halt seinen Vortrag gehalten, How to Fuck Up a Project. Das war dann mal so die andere Richtung. Auch das kann es geben. Oder wir hatten, glaube ich, auch schon mal jemanden, der halt über irgendwie Beekeeping gesprochen hat, also Bienenhaltung oder sonst irgendwelche wilden Hobbys. Das kann es halt auch alles geben. Also alles kann, nichts
muss. Es wird ja gewotet, scheinbar. Also das
ist ja, genau. Also wenn es halt jemand interessiert oder wenn es halt viel interessiert, dann wird das Thema halt genommen. Das ist halt das Ding, genau. Das heißt, BitExpert, wir geben den Rahmen. Wir stellen da, dass halt die Location da ist und das Essen da ist. Und der Rest liegt halt voll bei den Teilnehmern. Genau, also definitiv spannendes Konstrukt.
Wie viele Leute habt ihr da ungefähr immer da?
Also wir sind Anfang letzten Jahres umgezogen in neue Räumlichkeiten. Davor im alten Büro hatten wir in den Hochzeiten zwischen 100 und 120 Personen. Das neue Büro ist jetzt deutlich kleiner. Wir hatten im letzten Jahr irgendwie so knapp 50 Teilnehmer. Also 50, 60 kriegt man hier noch, noch hin. Hat mir schon ein bisschen wehgetan, dass wir das so ein bisschen downscalen müssen. Aber wir haben halt gesagt, diese Unkunft, die ist halt so eng mit BIT-Expert halt verknüpft, das macht halt irgendwie, also gefühlt wäre es komisch, wenn wir jetzt sagen, wir mieten in Mannheim den Rosengarten als große Event-Location und machen da halt irgendwie Action, das wäre halt ein ganz anderer Vibe irgendwo. Ja, und tatsächlich glaube ich jetzt auch dadurch, dass das ja immer noch so Corona war und es schwer ist halt Leute zu motivieren, auf so Veranstaltungen zu gehen, war es glaube ich ganz gut, dass wir downgescaled haben. Also ich glaube nicht, dass wir die 100, 120 Teilnehmer hätten voll machen können. Genau, also von daher absolut okay, absolut ausreichend. Und am Ende des Tages ist ja egal, wie viele Leute kommen, hauptsache sie haben Spaß und wir lernen alle was zusammen und haben eine gute Zeit. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
Klingt spannend. Habt ihr denn schon, gibt es was in Planung jetzt für das Jahr 2024? Oder, also frag jetzt, weil es klingt spannend, als könnte man selber mal Gast werden.
Das wäre dieses Jahr, glaube ich, sehr wichtig, weil das ist tatsächlich unser 10-jähriges Jubiläum. Ich weiß noch nicht genau, was das heißt, aber da wird wahrscheinlich schon irgendwas passieren. Okay. Wir haben es noch nicht offiziell announced, aber es wird wohl wie immer der erste
Samstag im Oktober sein. Dann können wir das ja jetzt hier im Deathloid-Podcast einfach mal announcen, oder?
Genau, also 5. Oktober wäre das Datum und den Rest gibt es auf www.unconf.de.
So viel Zeit muss sein. Sehr gut.
Ja, cool. Genau. Sehr cool. Macht ihr dann auch eigentlich nochmal extra, also macht ihr dann nochmal zusätzliches Marketing oder sagt ihr, okay, nee, eigentlich brauchen wir das gar nicht oder wollen wir gar nicht?
Also wir machen halt ein bisschen Marketing, sag ich mal, oder ein bisschen Werbung über Social Media natürlich, über Twitter, über LinkedIn und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, auch dann die meisten, die bei uns waren, eh irgendwie vernetzt mit uns. Und ich meine, also der Großteil kennt mich ja. Ich bin ja da schon so ein bisschen Galionsfigur, was das Thema angeht. Also wenn ich da was poste, dann bekommst dann die meisten mit. Also tatsächlich machen wir aktiv gar nicht mal so viel Werbung und Marketing. Gibt ein paar Webseiten, wo wir uns dann eintragen, dass man da ein bisschen mehr Sichtbarkeit hat. Aber das war es dann auch schon irgendwo.
Häufig habt ihr dafür ja auch Sponsoren am Start. Ist das eigentlich ein Problem bei euch, oder Herausforderung, hast du es vorhin ja so schön genannt. genau. Ist das eine Herausforderung, da wirklich auch welche zu finden? Oder merkst du auch, dass das bei den Unternehmen auch eine gewisse Awareness dafür geschaffen wird, dass bei solchen Veranstaltungen ja auch potenzielle Bewerber irgendwie natürlich sitzen könnten, die sagen, ja, ey, guck mal, wie geil, ich nenne es jetzt einfach Check24, unterstützt irgendwie ein Event und merkt, ja, Moment mal, plötzlich habe ich da eine Zielgruppe von 60 in potenziellen Entwicklern. Also ist das quasi.
Also Sponsorensuche ist schon ein bisschen ein Problem, einfach aufgrund der Eventgröße. Also war damals mit den 100, 120 Mann schon oder mit Teilnehmern schon ein Problem, mit den 50, 60 wird es dann auch nochmal schwieriger irgendwo. Weil natürlich, also wenn man jetzt von klassischen Sponsorings halt ausgeht, sag ich jetzt mal, JetBrains als IDE oder halt irgendwelche Cloud-Services, wie auch immer, die sind natürlich gewohnt, sie zahlen einen Betrag X und dann haben sie auf einer echten normalen Konferenz, die halt über 3-4 Tage geht, halt mal, weiß ich nicht, 600.000 Mann, die sie erreichen. Ne? Und bei uns bezahlen sie natürlich deutlich weniger, aber gefühlt im Vergleich für sie zu viel, um halt dann nur die 100, 120 oder 50, 60 Teilnehmerinnen halt zu erreichen. Von daher ist es immer schon ein bisschen ein Problem. Indirekt natürlich auch nicht, weil irgendwo BitExpert den Gros natürlich immer trägt an Kosten. Zum Glück haben wir nicht so viel externe Kosten. Ich meine, der größte Kostenblock ist ja tatsächlich einfach nur Essen, also Mittagessen und Verpflegung. Da findet man dann aber schon irgendwelche Agreements immer mit Leuten oder mit Firmen, die da entsprechend sponsoren. Ja. Wir versuchen es natürlich ein bisschen rauszuhalten, weil du das Check24 gesagt hast, dass wir jetzt, sage ich mal, andere Agenturen reinnehmen, weil es natürlich irgendwo eine BitExpert-Veranstaltung ist und ich nicht dieses, also ich ja jetzt nicht Werbung machen will aktiv für 20 andere IT-Firmen hier in der Region. Also muss man ja auch so sagen irgendwo. Also klar, wir machen es zum Spaß irgendwo, aber zum anderen Teil natürlich auch nicht. hat ja auch verschiedene Hintergründe. Von daher waren die Sponsoren, die wir bisher gesucht haben, halt immer irgendwelche, naja, sag mal, entwicklerfokussierten Dienstleister-Tools, wie auch immer. Ne? Sollte schon irgendwas mit Webentwicklung zu tun haben, ja, im weitesten Sinne. Genau.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch von Organisation von einem Event hin zur Teilnahme bzw. Rolle als Speaker. Und da ist ja zum einen erstmal interessant, du hast es vorhin erwähnt, dass du in Korea warst, einfach als Speaker. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch komplett crazy eigentlich, wenn man sich vorstellt. Man fliegt irgendwie nach, also wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ja nach Korea geflogen, hast gesagt, hier, ich bin da, ja, ich speake jetzt und dann machst du Urlaub und dann fliege ich wieder zurück.
Die Story geht tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Ich war davor auf der OSCON, der O'Reilly Open Source Conference in Portland in Amerika.
Auch als Speaker oder als Teilnehmer?
Als Speaker, genau. Okay. Als Speaker, genau.
Okay, crazy.
Genau. Hab da einen Vortrag gehalten zu HTML5 Offline-Applikationen. War komplett gejetlaggt. Am Vorabend war da irgendwie eine wilde Party und ich hatte übelst Kopfweh und stand da auf der Bühne und dann so fette Scheinwerfer so ins Gesicht und mir ging es da irgendwie gar nicht gut. Hab die 45 Minuten dann noch, aber irgendwie, glaube ich, ganz gut überstanden. Und dann kommt da am Ende so eine Gruppe Asiaten auf mich zu, alle so schön im Anzug. Und ich denke, oh Gottes Willen, was wird denn da jetzt? Was passiert denn da? Und dann kommen die da so hin und sagen, hey, pass auf, weil es war ganz cool. Hättest du nicht Bock, wir veranstalten eine Konferenz in Seoul. SK Planet ist der Veranstalter. Hast du da Bock zu sprechen? Ja, klar. Also hier meine Visitenkarte, schreib ich mal an, gib mir mal ein paar Details. Wenn es funktioniert, dann why not? Und dann habe ich erst eigentlich auf dem Hinweg oder während der Konferenz irgendwie festgestellt, ich konnte mir unter SK Planet ja gar nichts vorstellen. Das ist ja, was ist das? Stellt sich raus, es ist ein Tochterunternehmen von South Korea Telekom. Also kein kleiner Laden. Die machen, das war glaube ich damals zum zweiten Mal, ich weiß nicht genau, also relativ am Anfang, die machen halt eine Konferenz für Entwickler, weil sie halt Stellen suchen. Und am Abend davor gab es auch ein kleines Speaker-Dinner, wo halt dann die 5, 6, 7, 8 Speaker zusammen halt waren und halt ein paar Leute dann von South Korea Telekom und der CTO saß nie bei mir am Tisch und so ein bisschen erzählt und dann sagte mir, sie machen das Event ja nur, weil sie suchen gerade, ich glaube, 600 oder 800 Entwickler. Ich sage, Alter, ich würde ja echt gern helfen, ne? Aber selbst ich habe ja keine 600 Leute hier gerade am Start. Und Konferenzgebühr, Einlassgebühr waren irgendwie $10. Die haben die $10 genommen und gespendet, ne? Also es war ihnen total egal. Es war irgendwie so ein 5-Sterne-Plus-Hotel mitten in Seoul. Waren irgendwie, ich glaube, 16 internationale Speaker. Die haben sie alle einfliegen lassen, alle Business Class. War zum ersten Mal, dass ich Business Class geflogen bin. War extrem cooles, cooles. Also das war echt das Mega-Event in den letzten 13 Jahren. Und war dann wirklich irgendwie 5, 6 Tage da dann in Seoul und hatte dann auch, also viel Spaß hatte ich nicht, weil ich komplett gejetlaggt war und komplett am Arsch war, weil irgendwie so, wenn es nach USA geht, habe ich da eigentlich nie Probleme, aber so in die andere Richtung war ich echt komplett durch, was das angeht. Aber es war natürlich schon mega cool. Also
Und wenn du
würde ich auch unbedingt gerne nochmal hin. Also,
wenn du das jetzt vergleichst, also du warst ja jetzt auch in Europa auf verschiedensten Bühnen, in den USA hast du gerade gesagt, dann in Asien. Würdest du die Speaker-Landschaften miteinander vergleichen? Oder würdest du sagen, okay, in Asien, keine Ahnung, da ist es ja immer, meistens hat man ja die Vorurteile, dass es da so ein bisschen starmäßig ist. Du bist da irgendwie der Star, wenn du auf der Bühne bist. Und in den USA ist es vielleicht eher, ja, du bist noch mal ein bisschen gediegener. In Deutschland ist es gerade alles so im Aufflammen, wo man sagt, okay, die Speaker werden auch mehr zu Größen oder bekannteren Leuten.
Also Unterschiede war da jetzt, glaube ich, gefühlt jetzt nicht, wobei sich natürlich auch die Speaker dann relativ oft überschneiden, die dort auf verschiedenen Konferenzen sind. Das einzig Spannende, was ich immer sehe, ist, wie reagiert die Audience auf Witze, die man macht. Also du hast ja so als Speaker dann immer so eine Idee und denkst ja dann, das ist vielleicht ganz, ganz funny und wirklich dann je nach Land ist es total unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Ne? Also ich hatte vor gut 10 Jahren einen Talk über Dependency Injection in PHP und dann ging es irgendwie um Tight Coupling, ne, und hatte dann so ein Bild reingemacht von einem Ehepaar, was gerade heiratet. Ne? Also tighter geht das Coupling ja quasi nicht und fand das total witzig. Es hat nie einer gelacht, bis mal beim PHP Day in Italien. Also die Italiener haben sich total weggeschmissen bei dem Gag. Bei meinem HTML5-Talk natürlich der Klassiker, man macht sich lustig über den Internet Explorer 6, also damals war das ja irgendwie noch gang und gäbe. Überall alle gelacht, in Korea bei der Konferenz totales Schweigen. Im Nachgang waren wir mit ein paar Speakern essen und dann stellt sich halt raus, naja, die lachen halt nicht, weil die damals halt noch den Internet Explorer 6 supporten mussten in ihren ganzen Tools. Die haben halt eigene JavaScript-Frontend-Bibliotheken gebaut, selbst, ne, damit das alles irgendwie noch funktioniert. Das sind halt Dinge, das weißt du halt natürlich nicht und da steckst du natürlich nicht drin. Und aber das ist halt mega spannend zu sehen, einfach wie reagieren halt die verschiedenen Audiences in den verschiedenen oder Kulturen in den verschiedenen Ländern auf halt so Dinge irgendwo. Das ist schon mega spannend, ja.
Domi, du siehst aus, als würde dir gerade auch was auf der Zunge brennen.
Nee, tatsächlich fand ich das jetzt sehr interessante Insights mal so zu bekommen. So irgendwie hört man nicht alle Tage.
Das stimmt.
Für mich wäre es noch so spannend, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und sagst, ja, okay, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo du sagst, okay, Speaker, hätte ich Bock. Wie kommt man da eigentlich rein? Oder also erstmal, wie sagt man jetzt so als Entwickler, okay, ich will das jetzt machen. Wo fängt man da eigentlich an, ne? Das wäre jetzt, was mich noch interessiert.
Genau, also es gibt die Speaker, die wie ich komplett blauäugig an die Sache rangehen und es gibt vielleicht diejenigen, die ein bisschen strukturierter rangehen und vielleicht sich Erfahrung holen von jemand wie mir. Das war wirklich total blauäugig. Also ich war das allererste Mal auf einer Konferenz 2007, International PHP-Konferenz in Frankfurt, Waldorf, Mörfelden. Davor immer gesagt, ja, kommen hier Konferenzen, ich weiß das ja alles. Ich bin ja überall im Netz und lese das ja alles. Was wollen die mir groß erzählen? Und 2007 gab es dann Haufen Vorträge Richtung Dependency Injection. Und das war auch schon ein Ding, was wir damals schon irgendwie 2, 3 Jahre bei uns gemacht hatten. Wir hatten ein eigenes hausinternes Framework, Port vom Spring Framework aus Java nach PHP mit ein bisschen Customizations. Und irgendwo hatte ich halt immer die Idee, das müssen wir mal vorstellen, das müsste vielleicht mal publishen, wie auch immer. Und dann waren da halt verschiedene Vorträge und ich gesagt, okay, ich gehe da mal hin, ich gucke mir das mal an. Und wie es halt immer so ist bei so Konferenzen, es gibt halt Vorträge mit mega guten Speakern und es gibt natürlich Vorträge mit Speakern, die
auch dabei nicht sind.
Unbedingt ein Händchen haben für Präsentationen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann dachte ich mir, also eigentlich, das müsstest du doch auch irgendwie können. Also das kann ja nicht so schwer sein, ne? Wenn, also jetzt mal hart formuliert, wenn er das schafft, dass er das vortragen darf, why not I? Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und habe halt rausgefunden, es gibt halt diese, die nennen das halt alle Call for Papers, ne? Also ein Zeitraum, wo du halt Vortragsideen einreichen kannst zu so einer Konferenz. Also null, keine Ahnung, was muss ich da jetzt machen, wie sieht das aus? Also da mal irgendwie rumgebastelt und gemacht. Hat halt die Idee, mein erster Talk hieß Testing Untestable Code. Und die Idee dahinter war halt, welche Möglichkeiten habe ich halt in PHP schlecht strukturierten oder schlecht gebauten Code halt irgendwie testbar zu machen. Und da habe ich mir da halt irgendwie zusammengebastelt und dann 2008 und 2009 eingereicht und ist halt nie was passiert und so, okay, cool. Und dann 2010 in 2 Konferenzen gesehen in den Niederlanden. Der eine nannte sich PF Congress, nie gehört, keine Ahnung, komm, ich versuch's einfach mal. Und das zweite war halt die Dutch PHP Konferenz. Okay, cool, dann tust du den Vortrag da auch mal einreichen. Und irgendwo hatte ich da vorher gelesen, du brauchst halt, idealerweise sollte das mindestens 2 Vorträge einreichen. Einer kann halt sein, dass es halt zu wenig ist, ne, weil Anreise kostet ja und Hotel kostet ja und dann muss ich das ja irgendwie eine Balance halten mit dem, was halt dann die Konferenz halt von dir hat, jetzt mal so blöd gesprochen. Mhm. Und dann überlegt, was kannst du da für einen Vortrag? Und dann kam halt die Idee mit meinem Real-World Dependency Injection, wo ich dachte, okay, ich mache das jetzt ja schon irgendwie 5, 6 Jahre. Und das war ja so ein bisschen der neue Hype dann mit Symfony 2 und Zen Framework 2 und was es so alles gab. Ich erzähle halt mal, wie so mein Empfinden ist, wie wir das tun und warum wir das tun. Und dann wurde ich tatsächlich da angenommen beim PF-Kongress und dann bei der Dutch PHP-Konferenz. Ich natürlich auch total blauäugig, ne? Das sind ja englische Vorträge, das kriegt man schon irgendwie hin. War schwieriger als gedacht. Also PF-Kongress war die erste Konferenz. Ja, genau. Manchmal muss man halt ein bisschen blauäugig sein. PF-Kongress war die erste Konferenz. Ich komme da in Zwolle in den Niederlanden an irgendwo und dann die Jungs, ah, hier, komm mal zu dem Theaterhaus. Und ich so, Theaterhaus, um Gottes Willen, was habe ich mal da eingelassen? Dann komme ich da rein, dann hier ist der große Raum. Da war das wirklich so ein komplettes Theater mit irgendwie 2000, 3000 Sitzplätzen. Ich so, ach du Scheiße, was habe ich mich da eingelassen? Und hatte halt morgens um 8 oder 9 halt den ersten Slot. Und ich so, um Gottes Willen. Also da ging mir dann schon mal gut die Muffe. Und dann war der Slot, der auf 45 Minuten angesetzt war, mal so gut nach 20 Minuten fertig, weil ich hatte meine Munition verschossen, weil das halt total war durchaus ein Desaster. Und dann hatte ich noch den letzten Talk am Tag in so einem kleineren Auditorium halt über das Testing Untestable Code und der lief halt echt gut und der hat mich halt dann total geguckt, einfach zu sehen, ne? Die Leute haben da Spaß dran, die stellen geile Fragen, ich kann halt was erzählen und das hat mich halt, also das hat mich total gehuckt und dann halt Dutch PHP-Konferenz war genauso. Also war im Vergleich halt viel, viel größer. Es waren halt viele internationale Leute da. Am Vorabend von so einer Konferenz ist dann meistens so ein Speaker-Dinner, wo halt dann die Konferenzveranstalter die Speaker halt alle einladen und irgendwie essen gehen und da hat man so ein bisschen Spaß. Und ich war halt da, kam da halt ein bisschen später an dem Restaurant irgendwie an. Und dann war nur noch ein Platz frei neben Matthew Weir O'Finney, ne, der Zen Framework Guru überhaupt nicht so, scheiße, was erzählst du mit dem ganzen Abend, ne? was kann ich dem erzählen, er weiß ja alles, aber wir hatten echt so eine gute Zeit, also ich habe nicht viel gequatscht, aber so ein bisschen halt und dann auch über Dependency Injection, weil es war ja dann Thema bei Zen Framework und das war halt einfach mega, ne, also total cool und das hat mich halt, also diese paar Erlebnisse haben mich halt total gehuckt und macht mir halt auch echt Spaß, so auf der Bühne zu stehen und einfach die Leute zu unterhalten und halt was zu erzählen. Also nicht dieses Frontalbeschallung irgendwie, sondern halt so ein bisschen Show auch draus machen. Auch das war ein langer Weg irgendwie. So die ersten 3, 4, 5 Jahre hat es schon, glaube ich, gedauert, um den Style halt zu entwickeln irgendwo. Auch zu sehen, halt, wie machen es andere? Was kannst du sagen? Wie kannst du sagen? Wie machen die das auch von den Folien her und den Slides und so weiter? Ja, und das hat mich jetzt halt die letzten Jahre halt ziemlich gehuckt. Und ich habe es ziemlich extrem, glaube ich, gelebt, den Lifestyle, kann man sagen.
Das heißt, du bekommst dann ein Hotel und Anreise bezahlt? Oder also gibt es dann auch.
Das ist hängt je nach Konferenz irgendwo ab. Es gibt natürlich so community-fokussierte Konferenzen, die haben vielleicht nicht so das Budget irgendwo. Da ist es dann immer, kommt es dann ein bisschen drauf an, was sie dann übernehmen können. Da muss man dann eventuell dann einen Teil mit übernehmen. Aber es gibt genügend. Okay, zumindest im PHP-Bereich genügend Konferenzen, die dir wirklich Flug, Hotel oder Anreise und Hotel generell bezahlen für die Zeit. Es gibt ein paar ganz wenige Konferenzen, die bezahlen ja dann auch die Talks zu einem gewissen Teil. Das kann auch nochmal variieren, wenn du halt einen Workshop gibst versus halt dann nur einen Talk. Genau, aber du kriegst normalerweise zumindest mal Anfahrt, Hotel plus halt natürlich das Konferenzticket. Quasi ja dann umsonst. Und das ist halt schon extrem cool. Was mir halt auch mega geholfen hat, auch wenn man es mir nicht glaubt, wenn man mich auf der Bühne sieht, aber ich bin ein extrem introvertierter Mensch. Ich bin gerne für mich und ich connecte nicht so, also was ist nicht so gerne, ich kann es halt einfach irgendwie nicht so aus mir heraus.
Ja, ich habe auch gelesen, du gehst auch nicht gerne in Podcasts, weil das machst du einfach nur so, wenn man gefragt wird.
Das ist richtig, ja, genau. Und wenn man mich fragt, dann kann ich eher selten Nein sagen. Und das hat mir natürlich auch nochmal mega geholfen, einfach mal mit anderen Speakern einfach zu connecten, weil das natürlich bei den Speaker-Dinnern beispielsweise deutlich, deutlich intimer ist und du hast halt nur eine Handvoll Leute. Und dadurch habe ich halt einfach mega die Connections gekriegt. Ne? Also klar, wir haben vorhin schon gesagt, Derek Rathens kenne ich gut, Sebastian Bergmann kenne ich gut, Matthew Weir O'Finney, also egal, oder fast egal, mit welcher Technologie oder Tooling wir ein Problem haben. Ich glaube, ich kenne jemanden, der entweder Core-Entwickler ist oder ziemlich nah an der Technologie ist, der uns halt oder der mir dann helfen kann, wenn ich eine Frage habe. Und ich glaube, das ist das, was der maximale Value halt für mich ist an diesem ganzen Conference-Speaking-Thema. Also klar, ich habe da total Spaß dran, was zu erzählen und also ich hoffe, ich transportiere das auch, aber ich glaube schon. Aber das ist halt der maximale Mehrwert, den es mir halt gegeben hat, das zu machen. Das habe ich halt auch tatsächlich viel zu spät erst erkannt, wie wichtig einfach dieses Netzwerken und Networken und Connecten einfach mit anderen ist und der Austausch. Und das ist, glaube ich, das, was mir da am meisten gegeben hat an der ganzen Sache irgendwo.
Ja, sehr cool. Prenz, Prenz auf der Zunge, der
rattert gerade. Entweder seid ihr komplett platt gerade von dem, was ich erzähle. Oder?
Ich glaube, ich weiß, warum wir gerade hier so ein bisschen unsere Gedanken schweifen lassen, beziehungsweise eben nicht so ausplaudern, weil das klingt alles so sehr nach uns beiden. Das ist unfassbar, weil wir halt auch eigentlich Bock auf sowas haben. Wir den Podcast genau aus den Gründen auch gestartet haben, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen mal raus aus unserer Bubble, wir müssen irgendwie andere Leute kennenlernen, wir müssen schauen, dass wir mal ja andere Sichtweisen uns aneignen und. Bisher gibt uns, und wenn es nur 100 Leute den Podcast hören, ja, es ist total egal, aber alleine das, was wir rausziehen mit unseren Gästen, ja, diese Connections, ja, die wir irgendwie uns erarbeiten können an der Stelle oder wo man auch sagt, hey, das ist krass, hätte mir das gar nicht vorgestellt, dass es so matcht auch, ja, wenn man dann denkt, okay, hey, auch wir drei, ja, also das halt, du hast nichts mit Frontend zu tun in dem Sinne, ja, wir haben sehr, sehr wenig bis gar nichts mit Backend zu tun, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir auf einer sehr guten Wellenlänge sind.
Klar.
Und das macht es ja immer wieder auch aus und ich glaube, deswegen hatten wir eben nach deinen Worten so einen kleinen Pausentalk, einen inneren Pausentalk.
Sehr gut. Ich meine, das ist ja, oder vielleicht erzähle ich jetzt ein Geheimnis und vielleicht sollte ich es nicht erzählen.
Das ist immer gut.
Aber wenn ihr sowas macht, wie jetzt ja auch mich einladen oder du willst ein Meetup organisieren, du willst Speaker einladen, die vielleicht ein bisschen bekannter sind, einfach fragen. 99,9%, die sagen direkt ja. Da ist nichts dabei. Das ist, wir wollen das alle. Wir finden das ja geil, dass wir
auch eingeladen werden. Genau die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und das ist ja auch das, was uns am meisten so überrascht hat, wo wir halt dachten, das kann doch nicht sein. Also Dominik beginnt irgendwie mit dem Kirby CMS zu arbeiten und plötzlich haben wir einfach den Gründer davon hier bei uns. Ja? Von dir haben wir schon sehr viel gehört und auf einmal ist einfach unser Gast. Also und das ist immer wieder schön zu sehen, wie nah dann doch auch die ganze Community ist und wie sie vielleicht gar nicht scheint. Also man denkt ja auch häufig, oh krass, der hat jetzt irgendwie das
total,
und das gemacht und dann sitzt er plötzlich hier bei dir oder wie du gerade gesagt hast, am Tisch beim Dinner und haut euch die Currywurst rein.
Genau.
So, also.
Ja, genau.
Ja, gerade auch, halt weil es auch so, man so als Entwickler, ne, man sitzt da viel vom PC und ja, vielleicht gibt da Leute, die suchen da viel nach außen, aber ich glaube eher ist so, die meisten sind so introvertiert und für sich, aber gerade das hat uns so ein bisschen inspiriert, das haben wir jahrelang gemacht, genau nach diesem Schema. Irgendwann sucht man auch so ein bisschen, guck mal, die haben doch auch vielleicht ähnliche Probleme, wie lösen die das denn eigentlich in ihrer Firma? Mit was arbeiten die, das sind alles solche Fragen.
Genau, das ist ja genau das Problem, ne? Wir haben ja alle irgendwie die gleichen Probleme, es ist ja einfach so. Also und warum da selbst versuchen, da irgendwie rumzudoktern, wenn du ja jemanden fragen kannst, der das Problem ja vielleicht schon mal gelöst hat vor dir. Also why not? Also das ist ja alles komplett legitim. Und selbst wenn du auch Community-übergreifend siehst, also ich war ja auch bei einigen Java-Konferenzen, DevOps und ja auch Frontend-Konferenzen, die sind ja alle nett. Also Ich hatte einmal tatsächlich auf einer Java-Konferenz so ein bisschen Backslash bekommen, weil ich tatsächlich irgendwie in einem Vortrag 100 Folien, vielleicht mal so 4, 5 Folien mit PHP-Code hatte, wo es mir einfach nur ums Prinzip ging, um zu zeigen, was man halt machen kann oder wie man es machen kann. Ich weiß nicht, wie es in Java geht. Und da war tatsächlich am Ende, also ich bin dann irgendwie rausgelaufen, dann stand irgendwie einer hinter mir und da hat er irgendwie total abgelästert, wie kann der hier auf einer Java-Konferenz PHP-Code, das geht ja gar nicht, also was ist denn das für ein Kasper? Wo du denkst, Alter, du hast den Vortrag und den Sinn dahinter nicht null verstanden. Ja. Und das, was mir am meisten wehgetan hat, es war ein anderer Speaker, der ja irgendwie eine gewisse Vorbildfunktion hat, wo ich dachte, du Dummes, ne? Wie kannst du sowas? Das ist total kontraproduktiv. Ich weiß auch, wer es war und bis heute, also ich bin ihm ein wenig aus dem Weg gegangen, weil er natürlich jetzt auch eher in der Java-Welt ist und nicht woanders, aber fand ich sowas von unter aller Sau. Also.
Ja, geht gar nicht.
Wie kannst du sowas machen irgendwo, ne? Also. Aber sonst, das war jetzt in den 13 Jahren und ich habe ja 200, 250 Vorträge gehalten jetzt, Meetups, Konferenzen, alles. War jetzt einmal, wo das war. Also auch von der Audience her, gibt ja dann viele Leute, die sagen, okay, was ist, wenn jetzt irgendwie jemand da in der Audience sitzt, der irgendwie eine blöde Frage stellt und was mache ich denn dann und so. Das ist bei mir nie passiert. Also du kriegst eigentlich immer positives Feedback, konstruktives Feedback, war immer cool. Mir ging nur einmal die Flatter und das war eben bei der Dutch PHP-Konferenz, als ich meinen Testing Untestable Code-Vortrag gemacht habe, wo ich da am Aufbauen war und dann läuft natürlich der Sebastian Bergmann so schön hier vorne am Podium vorbei, ganz nach hinten, dachte ich, um Gottes Willen, hoffentlich stellt der keine Fragen. Hat er auch nicht. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, ganz gute Freunde.
Sehr schön.
Kann man, glaube ich, sagen. Also von daher einfach mal machen mit so einem Vortrag, das kann eigentlich so gut wie nie nach hinten losgehen.
Ja. Ja, vielen Dank schon mal da auf jeden Fall für deine Insights. Es wirkt alles sehr, sehr gerne. Nah gerade. Ja, und ich würde sagen, wir kommen auch jetzt zu unseren beiden letzten Fragen und dann haben wir die beiden Stunden, glaube ich, auch sehr, sehr gut gefüllt heute.
Sehr gerne.
Die wir gemacht haben. Und zwar hast du ja erzählt, dass du dann auf den Konferenzen bist und dann stelle ich mir halt vor, wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Also wie bereitest du dich auch darauf vor, dass du sagst, okay, die Location, ich gucke mir vielleicht Bilder im Netz an, ich guck mir vielleicht auch an, andere Speaker, wer ist da noch so dabei und sowas. Und die allerletzte Frage, dann haben wir es auch für heute. Wie bekommst du verdammt nochmal den ganzen Kram unter einen Hut?
Fang mal doch mal damit an. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es tatsächlich nicht. Also genau diese Frage stellte sich mir, als Corona losging und ich dann ordentlich gearbeitet habe und dachte, wie hast du in den letzten 10 Jahren das mit diesen ganzen Konferenzen irgendwie hingekriegt, weil das ist ja echt schon verdammt viel Arbeit. Man muss natürlich zugute halten, ich weiß nicht, ob es zugute ist, aber man muss ja natürlich sagen, die Konferenzen sind ja meist eher Wochenende gewesen, Freitag, Samstag, Sonntag. Von daher war das natürlich schon mal einfacher, dann auch mit der Arbeit ein bisschen zu verbinden. Natürlich habe ich auch mal an einem Konferenztag einen Kundencall gehabt oder einen Call mit meinen Jungs und Mädels, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder noch ständig irgendwelche E-Mails gelesen. Das ist ja dann da passiert ja dann schon immer irgendwo. Ich hatte auch sehr, sehr oft natürlich, dass ich 2 Konferenzen halt auch am Wochenende hatte, ne? Also irgendwie freitags auf der einen Konferenz, samstags dann zur anderen Konferenz gefahren, sonntags oder samstagabends oder sonntags dann dort einen Talk gehalten und dann ging es nach Hause. Also da war ja schon teilweise echt straffes Programm. Von daher hat sich das natürlich auch wieder stark komprimiert dann auf einfach bestimmte Kernzeiten. Vorbereitung von den Talks dauert natürlich einfach, also auch da natürlich stark abhängig vom Talk selbst. Manchmal hast du ja, oder habe ich dann schon eine recht konkrete Idee, also musst du es dir ja so vorstellen, oder andersrum, ich mache es so, ich weiß nicht, wie es andere Speaker machen, aber wenn dieser Call for Paper ist, dann hast du so eine Idee, ne, was für einen Talk willst du bringen, dann musst du da halt einen Titel, eine Beschreibung abgeben und dann steht da halt eigentlich noch nichts, ne? Da weißt du gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, was du dir ausgedacht hast. Und dann wird der Talk halt angenommen und dann denkst du, scheiße, jetzt musst du mal vorbereiten, jetzt musst du mal die Slides basteln. Ja, genau, und dann rückt der Konferenztag immer näher, dann nimmt die Panikattacke so langsam mehr zu. Und da kannst halt schon, also gehen da schon ein paar Wochenenden teilweise dann drauf, das halt mal ordentlich zu machen im Worst Case irgendwo und dann halt auch mal natürlich irgendwie versuchen, den Vortrag zu halten. Im Best Case halt nochmal bei einem Meetup, damit du da mal ein bisschen Feedback bekommst, weil oftmals ist ja so, du hast ja so eine Idee, aber du weißt ja gar nicht, ob es dann vom Storytelling halt dann so funktioniert. Und wenn du es halt dann selbst zu Hause dann irgendwie machst, dann funktioniert es für dich natürlich, aber wenn du es dann halt mal in einer realen Umgebung machst, kann es halt sein, dass es irgendwie totaler Mist ist oder keine Ahnung, die Grafiken sind zu klein, die du zeigst. Du musst die irgendwie anders darstellen, damit halt das sichtbar ist, was du halt willst. Also da kann halt schon einiges an Zeit reinfließen. Was ja auch kein Geheimnis ist, die meisten Speaker recyceln das Zeug natürlich. Also du bist ja nicht nur mit einem Talk bei einer Konferenz, du bist ja dann, keine Ahnung, den GitLab-Vortrag, den hatte ich bestimmt bei weiß ich nicht, 20 Konferenzen oder sowas. Oder hat er so ein Postgres, die NoSQL-Datenbank, die niemand kennt als Talk, da war ich bestimmt auch bei 20, 30 Konferenzen damit. Und dann kriegst du da nicht auch eine entsprechende Routine mit rein und dann ist dir irgendwie dann auch alles egal. Ansonsten gibt es nicht viel Vorbereitung, dass du sagst, ich gucke mir jetzt schon mal die Location im Vorfeld an, da geht man einfach hin und schaut. Was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich einen Vortrag halte, mache ich es so, dass ich mindestens mal der Vortrag direkt vor mir kommt, dass ich den Skipper auslasse, weil ich in der Vergangenheit gemerkt habe, ich bin dann so im Tunnel in diesem Vortrag und ich höre dazu und denke, boah, geil, dann kannst du dies machen, das machen, jenes machen und dann fehlt mir der Fokus auf meinen Vortrag und auf das, was ich sagen will. Deswegen versuche ich immer, den Vortrag mindestens mal zu skippen, mich dann irgendwie nochmal zurückzuziehen irgendwo und nochmal die Slides durchgehen ein paar Mal, um einmal da so ein bisschen in die Routine reinzukommen. Weil ja, und das ist auch immer speakerabhängig, ich werde ja gebucht und ja quasi bezahlt, um diesen Vortrag zu machen. Also ich bin ja da, um vorzutragen und nicht unbedingt, um die anderen Talks zu hören. Das nimmt man mit als Benefit, aber mein Ding ist ja schon so ein bisschen unter dieser professionellen, professionellen Ansicht. Genau, ich bin halt da, ich muss halt performen, egal wie. Ich war vor ein paar Jahren bei der PHP UK-Konferenz in London. Morgens irgendwie dran und hatte massiv Migräne. Also mir ging es echt scheiße. Und dann kannst du ja jetzt, also klar kannst du schon sagen zum Veranstalter natürlich, ich kann jetzt gerade nicht, ich falle irgendwie aus, aber es ist natürlich scheiße. Aber nee, ich gehe da raus und dann wird halt performt. Und manchmal klingt es blöd, aber die Vorträge, wo ich übelst Migräne oder Kopfweh hatte, das waren meistens die besten, weil ich dann nicht drüber nachgedacht habe, was ich mache. Ich habe halt einfach abgeliefert. Mhm. Und gerade bei dem Vortrag, das war ultra nervig. Ich hatte massiv Probleme mit dem Beamer. Das heißt, irgendwie alle 2, 3 Slides hat das Ding halt geflackert und ging halt gar nicht. Und dann denkst du, Alter, das ist ein neuer Vortrag, du willst dir Gas geben, dann ist das noch und du hast halt übel Migräne und ja, leckt mich alle am, ne? Also das war teilweise schon, aber ich versuche halt schon immer Maximum zu geben natürlich und oder aus der anderen Sicht natürlich, die Teilnehmer haben Geld bezahlt, teilweise auch nicht wenig oder die Firmen der Teilnehmer, ne, da will ich natürlich dann schon irgendwo abliefern oder bestmöglich irgendwo abliefern.
Ja, ich glaube.
Ja, man hat's nicht leicht.
Ich glaube, wir haben heute gut abgeliefert, oder? Also ich glaube,
würde ich schon sagen, ja.
Ja, heute haben wir 2 Stunden jetzt auf der Uhr. Domi, hast du noch abschließende Worte und Fragen? Oder sind wir jetzt einfach mal, lassen wir das auch mal sacken? Es war mega viel Input von meiner Seite her. Ich fand es mega interessant, mega spannend, deine ganzen, aus dem Nähkästchen plaudern. Fand ich total wertvoll. Und Domi, ich überlasse dir heute mal das Outro. Ich bin jetzt mal ruhig.
Ja, vielen Dank, Stefan. Auf jeden Fall auch für den, Alex hat es gesagt, aus dem Nähkästchenplauder, für den ehrlichen Input. Also für mich war das cool. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen war genau das, glaube ich, am Ende auch, was unserem Podcast teilweise ein bisschen ausmacht, wenn wir das hinkriegen, wenn jemand so ehrlich über Themen reden kann. Also vielen Dank, dass du da warst. Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf die Unconf, die bald kommt im Oktober, im besten Fall. Und du hast das Schlusswort. Also wenn du noch was loswerden willst, du darfst.
Da bleibt mir, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Also wenn ihr aus Frankfurt und Umgebung kommt, PHP Meetup Frankfurt, phpugffm.de. Wenn ihr aus Mannheim und Umgebung kommt, phpugmrn.de. Das ist ganz wichtig und natürlich die Unconf, ne? www.unconf.de. Mehr fällt mir da, glaube ich, jetzt im Moment auch nicht ein.
Super, vielen Dank dir. Es hat uns großen Spaß bereitet und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis dann.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.